Spirit Online Podcast. Für Sie vor dem Mikrofon Andreas Kollos. Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Endgeräten. Heute reden wir über ganz, ganz spannende Dinge. Wir reden heute über die körperliche Leistungsfähigkeit. Nun mag es Menschen geben, für die ist ein Marathon alleine schon eine Strecke, die man schon fast mit dem Zug oder mit dem Flugzeug zurücklegt, und andere Menschen laufen diese Strecke von diesen über 40 Kilometern. Nun haben wir hier den Lüder Schulz-Nickmann gewinnen können für unseren Kongress. Und er sagt, das mache ich dreimal nacheinander. Und weil ich dann noch nicht ausgelastet bin, tue ich auch noch viele Kilometer schwimmen. Und zur Entspannung haben wir noch, glaube ich, 150 Kilometer Radfahren, hat er mir, glaube ich, erzählt, haben wir auch noch dabei. Und das hat mich so fasziniert, wie man in der Lage ist, solche körperlichen Höchstleistungen zu bringen und wie man sich motivieren kann, das auch hinzubringen. Und insofern freue ich mich ganz, ganz besonders, den Lüder hier heute im Interview zu haben. Lieber Lüder, erzählen Sie uns doch mal, was Sie motiviert, solche körperlichen Leistungen zu erbringen und was in Ihnen vorgeht, welchen Mindset Sie haben und wie Sie sich dabei fühlen, wenn Sie solche Leistungen erbringen. Und vielleicht geben Sie uns ein wenig Hoffnung, dass andere zumindest die 10 Kilometer schaffen. Lieber Lüder, herzlich willkommen hier im Interview. Ich freue mich auf die tollen Informationen, die Sie uns jetzt mitgeben. Vielleicht sagen Sie kurz, wer Sie sind, was Sie machen. Und ich bin fasziniert von dem, was Sie tun.
Ja, lieber Andreas, vielen Dank für die nette Einführung. Ich möchte sogar gleich noch die Erwartungshaltung noch etwas nach oben schrauben, denn ich werde nicht nur über die physische Belastbarkeit, über die körperliche Belastbarkeit sprechen, sondern sehr viel auch, du hast ja das Wort Mindset eben schon selbst auch verwendet, sondern auch viel über die psychische Belastbarkeit reden, weil das eben meines Erachtens bei enorm Ausdauerherausforderungen ganz, ganz entscheidender Faktor ist und vielfach ja gar nicht nur oder hauptsächlich die physische Fitness und die physische Belastbarkeit da sehr wichtig ist, sondern vor allem auch die psychische. Und da ergeben sich meines Erachtens dann auch sehr interessante Rückkopplungen oder Analogien ins Alltagsleben, ins Privatleben und auch ins Business. Und darüber möchte ich gerne ein bisschen was erzählen. Und ja, ich möchte Sie zu Anfang gerne mal mit auf eine kleine Reise nehmen zu dem Thema, wie auch Träume und außergewöhnliche Ziele vielleicht überhaupt entstehen. Versuchen Sie sich mal an Ihre Schulzeit zurück zu erinnern. Und Sie sind vielleicht in einigen Ballsportarten unterwegs und sind auch so durchschnittlich sportlich, aber im 100-Meter-Lauf zum Beispiel, da gehören Sie regelmäßig zu den langsamsten. Und auch im Schwimmen haben Sie es also maximal bis zum Seepferdchen gebracht. Und dann sehen Sie so ungefähr mit 18 Jahren faszinierende Bilder im Fernsehen von einer Veranstaltung, wo auf Hawaii irgendwelche völlig gestählten Athleten durch die Lavafelder laufen und erfahren dann eben in diesem Bericht, dass sie dort die unvorstellbare Strecken von 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer laufen, hintereinander am Stück ohne Pause absolvieren. Und das ist ja die typische Langdistanz im Triathlon, vielen, denke ich mal, auch durchaus bekannt. Und das hat mich damals völlig fasziniert und begeistert. Und ich war also voller Verehrung für jeden, der das irgendwie geschafft hat. Und ja, so ist eigentlich einer meiner Träume oder mein großer Traum entstanden. Ich möchte auch einmal so an so einem Wettkampf teilnehmen und idealerweise natürlich auch ins Ziel kommen. Ja. Und dann habe ich natürlich klein angefangen, weil wie gesagt, Seepferdchen und ausdauernd laufen, ja, so lala, vom Fußball ein bisschen vorbelastet, aber eben keinerlei Erfahrung in irgendeiner Form. Und dann 1995 habe ich dann meinen ersten Triathlon gemacht und konnte nicht kraulen, also bin dann schön Brust geschwommen und habe mir aber schnell hohe Ziele gesetzt und 1996 dann eben bereits meine erste Triathlon-Langdistanz. Mhm. Tatsächlich gefinisht. Und in einem Jahr später habe ich eben wieder einen sehr faszinierenden Bericht gesehen oder gelesen. Da sind in meinen Augen damals völlig Verrückte, kamen eben da auf die Idee, man könnte doch drei dieser Langdistanzen am Stück auch absolvieren. Was dann bedeutet, 11,4 Kilometer schwimmen, sind zum Beispiel 228 Bahnen in einem 50-Meter-Becken, also in dem langen Becken, was Sie vielleicht aus dem Freibad kennen. Dann zum Beispiel von Berlin nach Frankfurt mit dem Fahrrad fahren und dann noch von Frankfurt bis etwas hinter Würzburg noch einen gemütlichen Lauf hinten dran. Und das Ganze, wenn es geht, auch nonstop. Und diesen Bericht habe ich gelesen in der Triathlon-Fachzeitschrift und da wurde auch der Sieger wurde benannt und dass er also muskelbepackt da das Ganze in 37 Stunden irgendwas absolviert hat. Und auch da war ich wieder völlig fasziniert. Dieser Athlet, Beat Knechtle, mittlerweile ein guter Freund von mir, den ich dann im weiteren Verlauf auch bei vielen Veranstaltungen kennengelernt und getroffen habe. Und was soll ich sagen? Kaum 25 Jahre später habe ich selbst 9 von diesen sehr langen Triathlons absolviert. Ich habe in Vorbereitung dieses Vortrags nochmal nachgeschaut, war mir selbst gar nicht so bewusst. Also neben mir gibt es noch 8 weitere Personen weltweit, die das gemacht haben, also mittlerweile also so oft sowas gefinisht haben. Also ein recht exklusiver Club. Bedenkt, dass an guten Tagen 500 Leute den Mount Everest besteigen mittlerweile im Mai. Ist doch, denke ich mal, 9 Personen schon relativ exklusiv und habe, was ich mir auch nie hätte ausmalen können in meinen kühnsten Träumen, auch einmal die Zeit, von der ich damals gelesen habe, von eben diesem Beat Knechtle selbst unterboten in 2014 und bin 6. bei der Weltmeisterschaft geworden.
Wow.
Ja, und wie Sie sehen, man muss sich ja immer an seine Anfänge zurück erinnern, auch diese Leistungen, die ich eigentlich mittlerweile erbracht habe, waren für mich vor vielen Jahren selbst eigentlich unvorstellbar und waren eigentlich auch gar nicht realistische Ziele, sondern ich habe meine Ziele sozusagen auch überboten teilweise, wenn Sie so wollen. Und jetzt mache ich mal einen kleinen Switch. Also ich bin, wie Sie schon rausgehört haben, seit 28 Jahren aktiver Ultrasportler, seit mehr als 20 Jahren im Berufsleben, zweifacher Unternehmensgründer und seit nunmehr ungefähr 12 Jahren unterstütze ich eben Unternehmen und Personen bei ihrer Weiterentwicklung. Also ich bin auch kein Profisportler, um das nochmal ganz klar zu sagen, sondern ich habe nebenher eigentlich immer mindestens studiert oder gearbeitet, durchaus als Selbstständiger auch mal so 70-Stunden-Wochen regelmäßig. Also ich könnte auch einen Vortrag über Zeitmanagement hier sicher halten, aber wir haben jetzt hier ein anderes Thema. Und in all diesen Jahren hat sich einiges angesammelt und ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht, die Dinge zusammenzufassen, die für mich wichtig erscheinen und habe 7 Faktoren, möchte ich sagen, herauskristallisiert, die für mich einfach wichtig sind oder wichtig waren auf meiner persönlichen Entwicklung und von denen ich aber auch denke, dass sie eben für andere auch anwendbar sind. Und zwar ohne, dass man einen Marathon oder Schlimmeres absolviert, sondern die sich auch im Privatleben und im Geschäftsleben einfach tagtäglich anwenden lassen.
Habe ich vorab noch ein paar Fragen, die mir so am Herzen liegen.
Ja, sehr gerne.
Also es gab Zeiten, da bin ich auch viel geschwommen und jetzt keine, also 2 Kilometer waren das auch schon mal, ja. Und da gibt's ja diesen Spruch mit dem Fliesenzählen. Das ist ja schon ziemlich monoton da, immer links, rechts. Beim 50-Meter-Becken fand ich es noch angenehmer als beim 25-Meter-Becken. Aber da wird ja schon die Zeit auch lang. So richtig spannend ist das ja auch nicht. Wo sind deine Gedanken denn, während du hier diese Bahnen schwimmst? Also beim Wettkampf wahrscheinlich ist das irgendwo am See oder im Meer oder keine Ahnung wo. Aber zum Trainieren ist doch vermutlich im Schwimmbad, oder wie machst du das?
Genau, Training ist meistens im Schwimmbad. Bei diesem speziellen langen Wettkampf ist es tatsächlich auch im Schwimmbad. Und das Thema Gedanken ist natürlich immer auch eine sehr häufig gestellte Frage, was an was denkt man in der ganzen Zeit, ja, 30, 40 Stunden Wettkampfdauer. Und da gibt es eigentlich immer zwei Antworten, die sich auch auf das Training beziehen, wo ich sage, ja, auf der einen Seite, also entweder ich denke gar nichts in Anführungszeichen, wobei gar nichts kann man ja nichts denken, aber an nichts Wichtiges. Ich beschäftige mich zum Beispiel mit dem Wettkampf selbst oder ich schwimme hinter jemandem hinterher und versuche mich eben drauf zu kommen, versuche noch, ja, ich bleibe jetzt 2 Bahnen dran, ich bleibe 4 Bahnen dran, ich bleibe 6 Bahnen dran, wie auch immer. Das verkürzt die Zeit natürlich schon entsprechend, sich auch wirklich kleine Dinge, also völlig im Hier und Jetzt zu sein. Das ist auch das Schöne an diesen Wettkämpfen. Man denkt eigentlich wenig an das, was vorher war und an das, was nachher. Irgendwann ist man völlig im Hier und Jetzt und konzentriert sich nur noch darauf, einen Arm vor den anderen oder später beim Laufen einen Fuß vor den anderen zu setzen. Oder man spielt irgendwelche Zeiten. Ich bin auch so ein Zahlenmensch. Man spielt dann ständig mit irgendwelchen Zahlen. Ja, was passiert, wenn ich jetzt in dem Tempo weiterschwimme oder wie lang kann ich das weiterschwimmen? Oder die Alternative, gerade auch im Training. Also ich habe auch immer die besten Ideen, sei es jetzt für Privatbusiness oder was auch immer. Also ich kriege den Kopf richtig frei, wie es immer so schön heißt, wenn ich eine Stunde mittags im Wald laufen gehe. Also entweder ist es völlige Entspannung, ich denke an nichts, was ich nachher sagen kann, fast wie so ein Traumzustand. Oder mir kommen dabei auch einfach sehr gute Ideen, weil ich die Gedanken treiben lassen kann. Und das ist im Wettkampf durchaus ähnlich, eben noch durchmischt mit den Gedanken, die tatsächlich mit dem Wettkampf selbst, wann muss ich das nächste Mal was essen? Also es ist ja durchaus so, dass man sich mit einigen Dingen auch beschäftigen muss, damit der Körper dann auch am Laufen gehalten wird. Ja.
Nun sehen Sportler, die solche so Ausdauersportarten machen, oftmals vom Gesicht her und vom Körper her ziemlich verbraucht aus. Nun siehst du, also nun können unsere Zuschauer dich ja sehen, du siehst gut aus, du siehst frisch aus, du siehst gesund aus. Das ist doch eine extreme Belastung für den Körper. Wie schaffst du es, dass du trotzdem noch so attraktiv bist, obwohl der Körper ja wirklich sowas ausgezehrt wird? Wie machst du das?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Auch viele meiner Sportkollegen wundern sich auch, wie ich das orthopädisch zum Beispiel mit der ganzen Lauferei, wie ich das auch aushalte, dass ich eigentlich auch selten verletzt bin. Und da sage ich jetzt mal als erstes, ja, ich mache das Ganze ja aus Freude und aus Spaß. Also ich bin auch sehr ehrgeizig, weil ohne geht's nicht. Aber ich glaube, ich bin nicht oder nicht mehr verbissen. Und ich habe eben auch eine Vision, also ich mache das Ganze nicht, weil ich dann mal den nächsten Marathon laufen will, sondern ich mache das Ganze, weil ich Interesse an einem gesunden und fitten Lebensstil allgemein habe und weil ich eben meine eigenen Grenzen auch verschieben möchte. Und meine eigenen Grenzen verschieben, das ist eben ein langwieriger Prozess. Das heißt, ich habe es auch nie übertrieben in den 28 Jahren. Mhm. Ich war vielleicht auch nie auf den normalen Langdistanzen oder bei Marathons, bei den Top-Zeiten dabei. Aber dafür kann ich das Ganze jetzt nach 28 Jahren auch immer noch betreiben, bin in einigen Bereichen sogar besser und fitter, als ich es vor 25 Jahren war. Also es ist auch immer noch Entwicklung möglich. Aber ich habe es eben auch nie zu verbissen gemacht und eben auch nie übertrieben, wenn die Schmerzen dann kamen im Training, eben auch mal aufgehört. Und Sport ist ja nicht mein einziger Lebensinhalt, ja, sondern das Schönste, die schönste Nebensache der Welt.
Nun sagt man ja so im Bereich von Coachings immer so oft, dass sagen wir mal Menschen, die Psychologie studieren, da sagt man oftmals nach, dass sie selbst ein gewisses Defizit haben und sich deswegen den Studiengang der Psychologie widmen, um eben gewisse Dinge auch mit sich selbst zu klären. Und man sagt ja auch, dass Menschen, die solche langen Ausdauersportarten machen, immer von irgendwas davonlaufen. Wird dir das auch schon mal entgegengebracht? Läufst du von irgendwas davon?
Das hat eher nachgelassen. Auch dieses, das ist ja total verrückt, was du da machst. Das musste ich mir am Anfang sehr häufig anhören. Aber auch die Leute aus meinem Umfeld, die mich kennen, die haben dann das jetzt auch, sage ich mal, akzeptiert und sehen, okay, das ist wirklich eine Passion. Aber die Frage ist trotzdem natürlich sehr berechtigt und jetzt wird es vielleicht ein bisschen persönlich. Das hatte ich jetzt so in meinem Skript auch nicht vorgesehen. Vielleicht können wir es ja später rausschneiden. Speziell Laufen ist für mich schon auch so eine Art Therapie. Also ich habe es ja vorher schon gesagt, dann sind die Gedanken so völlig frei und man kann die Gedanken mal kreisen lassen. Und Also ich bin in meiner Jugend durchaus ein eher aggressiver und auch jähzorniger Mensch gewesen, was man jetzt vielleicht nicht mehr so ohne weiteres vermuten würde. Und habe mir durch diese Sachen auch eine gewisse Gelassenheit regelrecht antrainiert, möchte ich sagen. Ja. Und von daher ist für mich Sport schon auch ein Ventil und auch was, wo ich mich austoben kann und auch was, wo ich wirklich zur Ruhe komme und was mich wirklich auch in meiner Persönlichkeit, denke ich mal, stark beeinflusst und gefestigt hat. Also es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass ich beim Ausdauersport gelandet bin. Das ist sicher richtig. Ja.
Dann habe ich mal eine vielleicht etwas naive Frage. Was die körperlichen Bedürfnisse in 37 Stunden anbetrifft. Nun weiß ich, dass Radfahrer zum Beispiel dann, wenn sie dann mal müssen, es dann wohl offensichtlich während dem Fahren einfach laufen lassen. Und bei dem Urin, beim Müssen kann ich mir das ja noch halbwegs vorstellen, aber in 37 Stunden wirst du im schlimmsten Fall ja auch mal groß müssen. Wie macht er das denn dann?
Also habe ich das große Glück, ich kann mich gar nicht erinnern. Also ich habe meine Ernährung auch hauptsächlich auf flüssig umgestellt, wie man das ja kennt. Man hat dann irgendwelche Pülverchen, irgendwelche Gels, weil das einfach leichter verdaubar ist. Und eine dieser Nebeneffekte ist nicht nur, dass die Energie schneller ankommt, sondern auch offensichtlich, dass man etwas weniger das Bedürfnis hat. Also ich kann mich gar nicht erinnern. Anderen geht es so, aber bei mir selbst, deshalb kann ich da wenig drüber berichten, ist da dieses Bedürfnis nie. Aber Thema Urin, klar, aber da nehme ich mir die Zeit und halte an am Straßenrand und lasse es nicht einfach laufen. Das wird mit Sicherheit auch irgendwann, man hat ja auch so Ledereinsätze in den Radhosen drin. Also ich denke, wenn man dann sehr lange weiterfährt, das fängt ja beim Schweiß schon an, dass das auch mal, dass man sich da rumtreiben kann und sowas. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass das besser wird, wenn man da das Wasser einfach laufen lässt. Ja, also da nehme ich mir die Zeit und halte an. Und für das andere Thema bin ich meines Wissens bis jetzt vorher verschont geblieben, aber du kannst dir vorstellen, wenn man 38 Stunden unterwegs ist, dann hätte man auch mal die Zeit, mal abzubiegen.
Ja. Ja, also ich vielleicht sind die Fragen naiv, aber das ist halt das, was ich mich also frage. Ja. Und wahrscheinlich hat man auch nicht, also ich denke mir halt gerade, hat man auch das Bedürfnis, mal die Zähne zu putzen während der Strecke oder geht man da einfach durch?
Das sind alles so Learnings. Ne? Ich hab selber auch dann gemacht und tatsächlich ist es so, man sagt dann immer, irgendwann fühlen sich die Zähne doppelt so dick an, wie sie eigentlich sind, weil man auch viel Süßkram, diese Gels und diese Riegel, das ist ja auch oft süß. Und wenn man dann über mehrere Tage unterwegs ist, ist es tatsächlich so. Und Zähneputzen, das habe ich durchaus schon mal gemacht. Aber ein Kollege, der auch sehr gut mal abgeschnitten hat, der ist tatsächlich dann einen Halbmarathon gelaufen. Und man ist immer direkt an der Schule, an der Turnhalle vorbei. Und der ist dann da rein, das war vorher auch so geplant, und hat geduscht, sich völlig neu angezogen und auch Zähne geputzt. Und das ist eine sehr schlaue Überlegung, das zu machen, weil die Viertelstunde, die er da vielleicht insgesamt verliert, dafür kam er ja wie ein neuer Mensch sozusagen aus der Dusche zurück und hat die Viertelstunde mit Sicherheit, kann ich mir gut vorstellen, dann auch wieder reingelaufen, ja, weil man einfach, und Zähne putzen ist auf jeden Fall ein Thema. Ja. Ja, Rasieren wird manchmal gewitzelt, ne, bei den länger dauernden Veranstaltungen, dass man dann am zweiten oder dritten Morgen auch etwas ungepflegt und unrasiert aussieht. Da werden dann immer mal so Witze gemacht und manche rasieren sich dann auch. Also
echt. Ja, also finde ich, und das heißt, ich muss mir das wirklich vorstellen, dass du dann deine 38 Stunden wirklich durch, also mal abgesehen von gewissen Pinkelpausen, wirklich in einem Stück dich durchbewegst?
Man versucht das zu optimieren. Ne? Man macht das auf kleinen Runden, weil das logistisch für die Verpflegung, für die Betreuer, man hat dann in der Regel Betreuer dabei, man hat da so einen Campingstuhl, wo man sich dann mal draufsetzt, aber ich versuche sogar regelrecht längere Pausen zu vermeiden, weil klar tut's weh, aber die Muskulatur erkaltet auch. Und das wieder loslaufen wird dann immer schwerer, je länger man pausiert hat. Also ich würde mal sagen, bis auf vielleicht mal 5 Minuten sitzen. Man kann ja auch beim Laufen speziell weiter gehen und kann irgendwie einen Milchreis löffeln oder so. Also das versuche ich schon. Da gibt es aber auch unterschiedliche Strategien. Es gibt auch Leute, die kommen mit Pausen gut klar, aber ich versuche eben Pausen, weil Stillstand ist Rückschritt, habe ich ja auch mal irgendwo gehört. Und das versuche ich eben im Sport auch umzusetzen. Also lieber etwas langsamer bewegen, kontinuierlich, aber völliger Stillstand ist immer, versuche ich zu vermeiden.
Eigentlich. Und wie lange brauchst du dann hinterher, bis du wieder halbwegs fit bist?
Ja, und da sind wir wieder bei der mentalen Komponente.
Ja.
Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie ist der Wettkampf gelaufen. Ja? Aber es ist einfach körperlich, kann das durchaus so nach 4 Wochen, könnte das wieder sein, dass man irgendwie was machen kann. Also ich kann sicher nach 1, 2 Wochen wieder, also locker Radfahren geht ja sowieso. Die Füße, meistens sind die Füße stark lädiert von der Langlauferei bei mir, so Blasen und so Fußnägel, die man dann auch mal einbüßt bei solchen Sachen. Also ein Fußpflegetermin danach, der macht sicher Sinn. Aber ich denke mal, so nach 2 Wochen wieder locker laufen, das geht schon alles. Aber dann wieder einen Wettkampf zu machen, das ist halt mental. Also ich habe es mehrfach versucht. Dieser Hauptwettkampf ist dann immer Ende Juli. Und dann gibt es im September noch mal irgendwelche Langdistanzen, die ich von der körperlichen Fitness sicher hätte machen können. Und das habe ich ganz selten gemacht. Also meistens konnte ich mich im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr aufraffen, weil der Jahreshöhepunkt einfach auch vorbei war. Also man ist dann mental einfach nicht so schnell wieder so weit, sowas, ja, überhaupt irgendwie was zu machen, wo die Uhr mitläuft. Ja.
Aber ich finde es jetzt toll, dass du das auch so kommunizierst, dass man wirklich dann auch lange Erholungsphasen braucht. Das finde ich bemerkenswert, ja.
Das ist so, ja. Und vielleicht sehe ich ja auch deshalb noch so frisch aus, weil ich das auch meistens eingehalten habe. Ja.
Wow. Und dann kann man ja mal sehen, wie die Disziplin und der Wille, was ja dann doch so mit dem Körper und mit unserem System eben da auch beeinflussen kann. Ja?
Irgendwann ist es eigentlich nur noch der Wille, der einen vorantreibt. Der beste Ultraläufer aller Zeiten, der hat das mal etwas martialisch ausgedrückt und hat das, ich weiß nicht, ob die Übersetzung hundertprozentig ist, das ist ein Grieche, der hat irgendwie mal gesagt, irgendwann ist der Körper eigentlich tot, faktisch. Mhm. Also irgendwann ist der Körper tot. Und dann auch etwas spirituell hat er das gesagt, dann verlässt der Körper sozusagen seinen Geist, weil er wurde natürlich auch immer gefragt, wie schafft er das, diese ungewöhnlichen Leistungen. Und irgendwann sagt er, verlässt der Körper, der Geist seinen Körper und er ist wie mit dem dritten Auge sozusagen, er sieht dann von oben auf sich herab, wie er sich bewegt und steuert das dann irgendwie von außerhalb seines Körpers und gibt dem Körper sozusagen Befehle, lauf weiter. Ja? Und das hat aber irgendwann nichts mehr. Der war auch auf Unterdistanzen weit schlechter als andere und hat auf, also da muss irgendwas anderes, das kann nicht alles nur physisch dann sein, was da abläuft, da läuft, da ist ganz klar die Psyche auch gefragt irgendwann.
Mhm. Wow. Bin sprachlos, ja.
Ja. Ja, und wie gesagt, ich hatte auch schon so Momente, Füße kaputt und da musste der Arzt kommen und sowas, wo man dann auch denkt, okay, ne, der Sanitäter guckt sich's an und sagt, oh, da hole ich den Arzt, da traue ich mich nicht dran. Ne? Ich habe dann selbst mich schon gar nicht mehr getraut, den zu gucken und habe gedacht, oje, oje. Und dann hat er das irgendwie verarztet und dann habe ich die Schuhe aufgeschnitten, damit die Zehen dann Platz haben. Und dann, man glaubt es eben dann selbst kaum, aber dann wird man wieder aufgestellt und angestoßen. Und ja, kann dann noch, ich hatte noch einen Marathon zu laufen oder so und das ging dann sogar auch erstaunlich gut noch.
Ja. Noch einen Marathon zu laufen, also so zum Schluss. Ja. Okay. Ja. Und wie viel trainierst du denn so in der Woche so? Oder wie viel
Zeit? Ja, auch weniger als man so denkt. Ne? Die Leute denken ja, oh, für Triathlon Langdistanz muss man ja unheimlich viel, da muss man für die dreifache Strecke das Dreifache trainieren. Also körperliche Fitness ist sicher sehr wichtig. Aber ich habe speziell in den Nullerjahren regelmäßig dort teilgenommen, war da Geschäftsführer einer GmbH, war beruflich extrem eingebunden. Das war der einzige Wettkampf im ganzen Jahr, den ich mitgemacht habe. Nur diesen Greifwein-Triathlon, nichts anderes. Und habe da teilweise, ich würde mal sagen, da bin ich nicht auf, dafür bin ich da auf 10 Stunden in der Woche gekommen, weil ich einfach gar nicht mehr Zeit hatte. War dann entsprechend auch langsamer als in den Jahren, wo ich besser trainiert war, keine Frage. Also ich bin jetzt auch niemand, der behauptet, es läuft nur der Kopf. Ne? Also man kann gewisse Leistungen natürlich nur erbringen mit den entsprechenden körperlichen Voraussetzungen. Aber ich habe das teilweise auch mit sehr wenig Training absolviert. Corona hat mir an der einen oder anderen Stelle wieder etwas mehr Zeit verschafft, vor allem weniger Reisezeit, die natürlich irgendwie auch gewonnene Zeit ist. Und so konnte ich in den letzten 12 und 15 Monaten, um der Geschichte was Positives zu gewinnen, meinen Sport durchaus intensivieren auch. Ja. Und dann können das auch mal 15, 20 Stunden werden.
Ja. Wow, cool. Ja, dann bin ich erstmal sprachlos, ja. Du wolltest unseren Zuhörern ein paar Tipps geben, wie sie ja, keine Ahnung, wie auch immer ihre körperliche und mentale Leistungsfähigkeit steigern können?
Ja, ich finde, das Wichtigste ist einfach, was ich anfänglich schon gesagt habe, also man muss sein Why kennen, wie es jetzt immer so viel gesagt wird, das Warum. Mhm. Weil mein Ziel zum Beispiel abzunehmen oder mit dem Rauchen aufzuhören, das hat man ja schon die Erfahrung gemacht, oder dieses Diätenthema, das ist ja kein wirkliches Ziel, ne? Sondern das Ziel oder die Vision, um mal etwas größer zu sprechen, muss natürlich sein, ich will irgendwie gesünder leben, an diesem Beispiel jetzt genannt, oder will ein längeres Leben haben oder ein längeres erfülltes Leben und will nicht immer schnaufen, wenn ich die Treppe hochgehe oder was auch immer. Wenn man das wirklich erkennt oder wenn man da ein wirkliches Why und Warum hinter seinem Ziel hat, dann denke ich, oder das ist eigentlich die Voraussetzung, und erst dann kann man anfangen, über Ziele nachzudenken und zu sagen, aha, ich möchte ja fitter sein, ja, vielleicht wäre es dann ganz schlau, mit dem Rauchen aufzuhören. Ne? Mhm. Und so rum kann es in meinen Augen funktionieren. Also eine Vision haben, ruhig auch groß natürlich denken. Also eine Vision sollte durchaus was sein. Der Richard Branson, Multimilliardär und vielfacher Unternehmensgründer, hat ja irgendwie gesagt, wenn deine Ziele dich nicht erschrecken, dann sind sie zu klein. Ja? Das hört sich jetzt auch ein bisschen gefährlich an, aber wie gesagt, an meinen sportlichen Dingen kann man ja erkennen, ich habe eigentlich viele Dinge erreicht, die ich mir vorher nicht hätte ausmalen können. Und die hätte ich nicht erreicht, wenn mein maximales Ziel gewesen wäre, ich will irgendwann mal 10 Kilometer laufen. Ja? Dann werde ich auch nie weiter als 10 Kilometer laufen wahrscheinlich.
Ja? Wahrscheinlich, ja. Ja.
Und klar, dann Ziele setzen, und die müssen natürlich smart sein. Das haben, glaube ich, ja die meisten schon mal gehört. Also dann nicht irgendwie, ich müsste irgendwie mal mehr Sport machen, um mal bei meinem lieben Sportthema zu bleiben, sondern ich melde mich bis spätestens 1.8. beim Fitnessstudio an. Ich schließe mich bis spätestens 1.8. einem Lauftreff an und gehe auch mindestens zweimal die Woche dahin. Dann holen Sie sich Verbündete, ne? Machen Sie das mit einem guten Freund, einer guten Freundin zusammen. Das macht die Sache dann sicher auch leichter. Oder holen Sie sich auch im Business ja immer verbreiteter einen Coach oder einen Trainer. Es ist ja auch ein Irrglaube, dass nur Leute, die nichts können, ist ja das, was womit Coaches dann oft konfrontiert werden. Oh, ich werde jetzt gecoacht, weil ich irgendwas nicht kann. Mhm. Nein, ich werde gecoacht, um noch besser zu werden. Weil, oh Wunder, auch der FC Bayern hat einen Trainer. Mhm. Und die können ja schon ganz gut Fußball spielen. Ne?
Ja, eben.
Also holen Sie sich Verbündete, führen Sie durchaus auch Buch, ja, oder schreiben Sie das auf. Ob Sie das dann selbst machen oder dass Ihr Coach übernimmt, das kann ja auch eine Aufgabe sein. Visualisieren Sie das Ganze. Ne? Ich habe hier eine Magnetwand zum Beispiel, wo ich alles Mögliche. Die meisten reagieren ja stark auf visuelle Dinge. Mhm. Und das Visualisieren kann ja auch weitergehen. Also im Wettkampf ist natürlich die Vorstellung des Zieleinlaufes das, was einen ganz häufig, irgendwie stellt man sich das dann abstrakt vor, so müsste das irgendwie sein, obwohl man das Ziel vielleicht noch nie gesehen hat, kann man sich es trotzdem, der menschliche Geist ist ja ein erstaunliches Organ oder das menschliche Gehirn, obwohl ich das Ziel vielleicht noch nie gesehen habe bei dieser Veranstaltung, kann ich mir trotzdem sehr konkret den Zieleinlauf vorstellen. Ja? Mhm. Und das kann man auch ins Private und ins Business übertragen. Wenn ich jetzt eine Präsentation vor mir habe oder ein schweres Mitarbeitergespräch oder was auch immer, dann kann ich mir ja vorher vorstellen, wie dieses Gespräch vielleicht idealerweise ablaufen soll. Ja? Und kann das idealerweise vielleicht sogar üben. Da sind wir beim Thema Training. Natürlich ausprobieren, üben, scheitern zulassen, ganz wichtig. In Deutschland ja immer noch ein schwieriges Thema, in anderen Ländern nicht ganz so schlimm. Also man kann natürlich nur was erreichen, wenn man auch mal scheitert. Ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen. Jeder hat schon mal was nicht erreicht oder ist irgendwie gescheitert. Mhm. Wenn man jetzt an diesen Moment zurückdenkt oder an dieses Scheitern, da wird doch, glaube ich, jeder sagen können, okay, ich habe aber immerhin was
versucht, ja,
was daraus gelernt, ja, aus diesem Scheitern. Und klar, bei so langen Wettkämpfen scheitert man regelmäßig, weil man kann eigentlich nicht so wunderschön durchlaufen, wie man sich das vorher vorgestellt hat, sondern irgendwann geht es halt nicht mehr so gut, und dann muss man das akzeptieren und muss sich auch auf das Beeinflussbare konzentrieren. Ja, das ist ja auch was viele nicht machen. Ne? Wenn ich jetzt, der schöne Spruch ist der von Eckart von Hirschhausen, glaube ich, wenn ich freue mich, wenn es regnet, weil wenn ich mich nicht freue, regnet es trotzdem. Ja? Das ist was mir schon sehr häufig weitergeholfen hat, wenn ich beim Radfahren zum Beispiel in den Regen gekommen bin. Ja? Früher habe ich mich dann wirklich sehr geärgert, stundenlang geärgert, wie ich durch den Regen gefahren bin. Heute sage ich mir einfach, ja, es ändert ja nichts. Ja?
Richtig, ja.
Und das ist wirklich ein Satz. Und diese Merksätze finde ich auch extrem wertvoll, wenn man sich die eben dann so einfach kann es eben manchmal sein mit dem positiven Denken, wenn man sie sich zur rechten Zeit dann hervorruft, können die auch die entsprechende Wirkung entfalten. Zumal, wenn man dann die Erfahrung gemacht, also das Ganze gekoppelt mit Erfahrung, wenn man dann die Erfahrung macht, es funktioniert tatsächlich. Ne? Würde man sich natürlich beim nächsten Mal, wenn das eintritt, umso einfacher, leichter daran erinnern und sagen, aha, hat letztes Mal auch funktioniert, mache ich wieder. Ja? Ich bin ja auch einfach strukturiert. Also bei mir hilft das immer sehr, wenn ich weiß, hat einmal geholfen, aha, mache ich wieder.
Bin trotzdem mehr als beeindruckt. Gibt es denn noch irgendwas, was du unseren tollen Menschen an den Endgeräten empfehlen würdest?
Also ich habe nochmal auch ein kleines Special, wenn die Ziele eben etwas ambitionierter oder ungewöhnlicher sind, finde ich es und habe das in den letzten Jahren auch verstärkt gemacht, ja, teilen Sie Ihre Ziele oder teilen Sie Ihre Ziele auch mit, machen Sie Ihre Ziele öffentlich. Sprechen Sie mit Ihrem Partner, in der Regel ja wahrscheinlich die höchste Instanz, kann ich mir vorstellen. Sprechen Sie mit Ihrem Partner oder mit Ihrem Chef, je nachdem, was für ein Ziel das auch ist. Wenn Sie den Job vom Chef wollen, dann sollten Sie vielleicht eher nicht mit dem Chef direkt darüber sprechen. Aber in anderen Fällen kann das sehr hilfreich sein, das Ganze im Bekanntenkreis zu teilen oder was ich mache. Ich poste natürlich Dinge dann bei Facebook oder richte WhatsApp-Gruppen ein bei Wettkämpfen, da weil ich weiß, okay, da schauen jetzt ein Haufen Leute zu. Wenn du jetzt nicht das beendest, dann musst du denen nachher erklären, warum nicht. Ne? Also machst du lieber gleich fertig. Okay. Also das ist auf jeden Fall was, wo ich gute Erfahrungen mitgemacht habe. Man könnte jetzt auch sagen, man erhöht sozusagen den Druck, ja, auch den sozialen Druck. Und wenn ich es mal ausgesprochen habe und auch Dritten gegenüber rechtfertigen kann, dann habe ich ja auch, wird mein Ziel ja vielleicht auch direkt so ein bisschen mal überprüft, ob es realistisch ist. Ja. Und dann, was mir persönlich dann am Herzen liegt, ist immer noch, ja, pflegen Sie Ihren Körper. Sie haben nur den einen, weil das ist auch was ich an mir sehe, also meine Belastbarkeit, meine Stressresistenz, meine Resilienz, wie es ja jetzt auch so häufig gesagt wird, die ist einfach deutlich höher bei mir persönlich jetzt durch den Sport, den ich nebenher treibe. Also das kann ich nur jedem empfehlen und das ist ja auch in unzähligen Studien belegt. Das muss ich jetzt nicht alles zitieren, was für positive Auswirkungen unter anderem aber auch auf das Gehirn, Thema Sauerstoffzufuhr. Also es ist ja nicht nur, dass man körperlich fitter wird, sondern ist auch für Depressionsprävention, Alzheimer Vorbeugung etc. sind viele positive Dinge erwiesen. Also das kann ich nur raten. Und dann als letztes vielleicht als Ausstieg, ja, worauf warten Sie noch? Ne? Fangen Sie an. Also das bei Zielen, das größte Problem bei den Zielen ist ja, also Ziele haben vielleicht, glaube ich, noch viele, aber das wird dann irgendwo in deutscher Ingenieursmäßigkeit bis zur Perfektion irgendwo in der Schublade ausformuliert. Aber wir kommen nicht ins Machen. Also auch der längste Lauf beginnt mit dem ersten Schritt. Also wir müssen auch irgendwann mal anfangen und müssen auch die Nicht-Perfektion auch als Deutsche, will da nicht zu sehr drauf rumreiten, aber auch müssen wir auch die Nicht-Perfektion akzeptieren. Also das, was heutzutage häufig unter Agilität verstanden wird, dass man auch Dinge einfach mal entwickeln muss, während der Live-Phase und nicht. Also ich habe auch manchmal diese Anflüge von Perfektionswahn. Also das bringt nichts. Ja. Man muss auch mal unfertig an den Start gehen, um einfach seine Erfahrungen zu machen und um einfach überhaupt zu starten, weil viele gute Ideen, die verschimmeln einfach in irgendwelchen Schubladen. Ne?
Gut, dann bedanke ich mich für dieses tolle Interview und wir können einfach gut erkennen, wie leistungsfähig wir tatsächlich sind und was wir alles schaffen können, wenn wir das wirklich wollen. Und ich finde, es ist ein perfekter Beitrag hier in unserem Kanal und ich bin wirklich froh, dass wir diesen tollen Beitrag hier auch haben. Und ich verabschiede mich bei all den tollen Menschen, die zugehört haben. Und beim nächsten Mal, wenn ihr startet mit dem ersten 5-Kilometer-Lauf, denkt dran, es stehen noch große Distanzen vor euch.
Ja, vielen Dank. Und ich freue mich über jeden natürlich. Und das wurde mir häufig schon gespiegelt, dass die Leute auch bei den Vorträgen sagen, ich habe wieder mit Laufen angefangen oder überhaupt. Also ich freue mich über jeden Einzelnen, den ich erreichen konnte. Und ja, viel Glück beim Erreichen der persönlichen Ziele.
Viele weitere Informationen und Hintergründe zu den Themen und Speakern stehen für Sie bereit auf unserer Seite www.spirit-online.de.